Hey Rabbi, are Palestinians indigenous to Israel?
So, meine Hübschen, wie gewünscht, gehen wir jetzt die historische Komponente vom Nahostkonflikt durch. Wir fangen ganz am Anfang an und ich hoffe, dass ich es in 10 Minuten schaffe, dann auch im Heute zu landen. Ansonsten muss ich einen zweiten Teil machen. Der Anfang ist Pi mal Daumen 1500 vor Christus. Warum entscheide ich mich jetzt für die Zeit 1500 vor Christus? Naja, man geht davon aus, dass die hebräische Besiedlung der heutigen Region Israel, also der Levante, der kleinen Levante, 1400 bis 1600 vor Christus angefangen hat. Also habe ich mich ganz pragmatisch für die Mitte entschieden. Die Hebräer siedeln in der Region, die damals Kanaan genannt wurde. Ja, es wird auch immer wieder sehr gerne darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein altägyptischer Begriff ist. Denn das ist alles so in diesem Einzugsgebiet zwischen ägyptisches Reich, assyrisches Reich und Hethiterreich. Und hier wird es auch schon interessant, denn die Hebräer, so wie ich sie jetzt hier nenne, siedeln nicht nur im heiligen Land von Israel, sie siedeln auch in Äthiopien. Denn es gibt unter anderem den Stamm, die verlorenen Stämme, neben den kanonischen 12 Stämmen von Israel. Und einer dieser Stämme ist dann der Beta-Israel-Stamm, der unter der Königin Sheba, ja, genauso wie das Katzenfutter, und ich habe diesmal nicht gelacht, die siedeln halt in Äthiopien. Und es gibt auch ganz klare Überschneidungen mit dem Assyrerreich oder mit dem Persischen Reich oder wie sich die Region Mesopotamien da gerade auch irgendwie nennt. Und auch ganz klar mit dem Kaukasus, also Region Aserbaidschan, Georgien, Armenien. Besonders interessant für uns hier ist jetzt Armenien, was ja auch den Berg Ararat für sich beansprucht, was ja eigentlich in der Türkei liegt, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Wie dem auch sei, auf dem Berg Ararat landet ja laut der Bibel auch die Arche Noah mit dem Noah, der ja dann der Vater, der neue Vater der modernen Menschheit ist, laut der Bibel. Und konzentriere ich mich jetzt nur auf die historische Komponente der Bibel, der Tora, des Alten Testaments, dann wird das alles auch ganz gut bestätigt. Also hier haben wir die letzte große Flut vor 6300 Jahren. Und da bricht die Landzunge zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer. Ein anderer Grund, warum ich das alles erzähle, ist, die ursprünglichen Ägypter, das sind die Kopten, und die sind heute organisiert in der orthodoxen ägyptischen christlichen Kirche. Und die Assyrer sind organisiert auch in der orthodoxen Kirche. Und in Armenien gründet sich dann ganz doll viel später das erste christliche Königreich. Und auch mit den Hethitern gibt es Überschneidungen, denn der christliche Gott Jahwe hatte ursprünglich auch eine Frau und diese Gottheit kommt aus dem Reich der Hethiter, was man übrigens auch das Reich der tausend Götter nennt. Denn die Hethiter sind in der Hinsicht sehr interessant, also so, da kommt ganz viel her und da hatte anscheinend irgendwie jedes Sandkorn seinen eigenen Gott. Und es wird da auch beschrieben in der Historie, dass da ganz viele Stämme da gegeneinander gekämpft haben. Das passt auch mit der Bibel überein, denn der Jahwe-Gott hat dann irgendwann seinen Titel Elohim und Elohim bedeutet er, der über allen steht. Ich fasse das mal kurz so zusammen. Also die Tora, das Alte Testament, ist in der historischen Ebene auch eine Dokumentation von Stammeskriegen, Stammeskämpfen, ne? Also so, der Jahwe hat da auch so ein bisschen so diesen Bossfight, bis er wirklich dann der Chef von allen ist. Pi mal Daumen, 1200 vor Christus, 1300 Christus, also nach den Hebräern, landen die Phönizier aus dem Mykenischen, aus dem griechischen Kulturkreis. Und sie sind explizit auch eines der legendären Seevölker, die da für den Zusammenbruch der alten Kulturen sorgen. Und damit ist der Sack in dieser Gegend eigentlich zu. Araber habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weder 1500 noch 1200 vor Christus. Die entwickeln sich erst ganz doll viel später, also Pi mal Daumen 600 nach Christus, also 2000 Jahre nach der Besiedlung durch die Hebräer im Lande Israel. Jetzt die Frage, wann tauchen denn die Palästinenser auf? Naja, noch gar nicht. Also wie gesagt, die arabische Expansion, Kolonisation habe ich erst ab 600 nach Christus. Jetzt die Frage, ab wann sprechen wir denn von Palästina? Das Wort Palästina leitet sich explizit von den Seevölkern der Phönizier ab und beschreibt ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet. Jetzt ist die Frage, wie wird denn aus den Phöniziern die Palästinenser? Naja, wie ich gerade erläutert habe, haben wir da die Assyrer, die Kopten, also Ägypter und dann noch die Hethiter und wen weiß ich nicht alles und halt ganz klar auch die Hebräer. Und die ursprüngliche Bezeichnung der Phönizier wird dann also in jeder Sprache durchgekaut. So habe ich unter anderem auch Pelesti, Pelishtu und dann halt Palästina. Und das alles setzt sich dann erst 500 vor Christus mit Herodot, dem einflussreichsten Geschichtsschreiber der Antike und dann wahrscheinlich auch der gesamten Menschheitsgeschichte mit Palästina. Und wir sprechen hier auch ganz klar den Subtext aus. Unterm Strich ist dann also Kanaan eine ägyptisch-koptische Bezeichnung, Israel ist eine hebräische Bezeichnung und Palästina ist eine griechische Bezeichnung. Diese Bezeichnung dümpelt dann erstmal irgendwie ein bisschen rum, weil die hat eigentlich keinen wirklichen Wert, kein wirkliches Gewicht und bedeutet im Prinzip nichts anderes als Küste, Nordseeküste, Westküste. Das ändert sich dann 100 nach Christus, also ein bisschen nach Herodot, wo dann der jüdische Historiker Flavius Josephus in seinen jüdischen Altertümern die Philister dann finalmente als Palästina bezeichnet. Der offizielle Name dieser Region, dieses Landes, dieser Provinz, dieses Reichs, wie auch immer, ist durchgehend entweder Israel oder Judäa. Und das Königreich Judäa oder Israel liegt zusammen mit den Phöniziern da halt an dieser Palästinaküste. Das ändert sich 135 nach Christus nach dem dritten oder zweiten, je nach Zählweise, auch hier gibt es unterschiedliche Auslegungen, nach einem jüdischen Aufstand. Nach wiederholten Aufständen durch die Juden oder die Hebräer oder die Israelis entscheidet sich dann der Kaiser Hadrian, diese Region in palästinensisches Syrien umzubenennen. Diese Umbenennung ist nichts anderes als ein großer erhobener Mittelfinger der Kolonialmacht gegenüber den aufständischen Juden. Und hier auch gerne nochmal zur Erinnerung, also die Römer sind zickig, herrisch und willkürlich und hier auch gerne nochmal zur Erinnerung, Afrika wurde von den Römern dann mal einfach profan Libyen genannt und wir hier waren entweder Großgermanien oder Kleingermanien. Ne, das ist dann schön einfach. Gleichzeitig taucht hier also Pi mal Daumen 135 nach Christus dann auch die Bezeichnung der Araber auf. Und genauso wie bei Germanen und Germanien weiß man nicht, wie die Römer auf diese Bezeichnung gekommen sind. Man geht davon aus, dass es sich auf die Berberstämme, die da nomadenhaft lebten, bezieht. Und überraschenderweise, da ich wieder beim Urschleim angefangen habe, reicht die Zeit nicht aus. Ich muss noch einen zweiten Teil machen und dann handeln wir arabische Expansion, Kolonisation und das heute ab.
White people who have been saying free Palestine. I have a quick question for you. If I were to ask you to.
Dann rette ich jetzt also die Ehre des weißen Mannes. Einer muss es ja machen. Und damit machen wir weiter mit der lustigen Frage. Was ist denn alles so im Nahen Osten passiert? Wir sind im Jahre 632 nach Christus und ab jetzt haben wir Araber. Also nochmal im Kontext, 2000 Jahre nach den Hebräern, 1000 Jahre nach den Germanen haben wir jetzt auch Araber. Wo kommen denn die Araber her? Na, von der arabischen Halbinsel, also da, wo heute Saudi-Arabien liegt. Und bevor ich mit dem eigentlichen Thema weitermache, gehe ich mal auf die Zuschauerfrage ein. Warum sind denn da so viele Weiße da in Israel? So, hier habe ich eine Darstellung vom Schwarzen Stein in Mekka aus der Zeit 600, 632 vom allerersten Muezzin. Such den Schwarzafrikaner. Auflösung, da ist keiner. Dann habe ich hier eine Darstellung der vier rechtsgeleiteten Kalifen, beziehungsweise nur drei davon. Also den Nachfolgern, den direkten Nachfolgern von Mohammed, das wird gleich nochmal wichtig. So, nichtsdestotrotz, such den Schwarzafrikaner. Da ist keiner. Dann habe ich hier den aktuellen König von Saudi-Arabien zusammen mit diesem sehr klassischen Tuch. Und jetzt nochmal die Aufgabe, such den Schwarzafrikaner. Da ist keiner. Diese Vorstellung, dass Araber tief schwarz sein sollen, also so wie du dir einen Schwarzafrikaner vorstellst, meinetwegen, ich sag jetzt mal Uganda, Simbabwe, also Kernafrika, das ist einfach auch eine etwas sonderbare Ausprägung vom Rassismus. Gleichzeitig übrigens hier, also so dieses Tuch, was immer wieder mit Palästina in Verbindung gebracht wird, das kommt übrigens ursprünglich auch aus Saudi-Arabien. Und da wir gerade bei diesem Thema sind, also die heiligsten Stätten des Islam sind übrigens Mekka und Medina, also in Saudi-Arabien. Und diese ganzen Gräber von diesen 12 Heiligen, von den 12 Schia oder die Heiligtümer, die liegen in Saudi-Arabien, Irak, Syrien, vielleicht Iran. Also Israel kommt da ganz, ganz am Rande vor. Und warum Jerusalem von den Moslems als drittheiligste Stätte verehrt wurde, dazu kommen wir gleich. Wie dem auch sei, also wir sind jetzt, wie gesagt, im Jahre 632 nach Christus. Mohammed ist tot und Mohammed lassen wir jetzt auch links oder rechts liegen. Den lassen wir hier in Ruhe. Der bleibt auch in seiner Ausbreitung, das ist dieser rote Bereich, der bleibt da auch auf der saudi-arabischen Halbinsel. Er stößt teilweise bis nach Konstantinopel vor, aber er bleibt schlussendlich da auf der arabischen Halbinsel. Nach Mohammed übernehmen die vier rechtsgeleiteten Kalifen. Ob es überhaupt Kalifen geben darf, also Nachfolger und Stellvertreter von Mohammed, das ist im Islam übrigens umstritten. Das ist jetzt hier die Periode des Kalifats oder der vier Kalifate. Also zuerst haben wir das Kalifat von Mohammed, dann das der vier rechtsgeleiteten Kalifen, dann das Umayyaden-Kalifat und dann das Abbasiden-Kalifat. Und die gehen wir jetzt nacheinander durch. Das Kalifat der vier rechtsgeleiteten Kalifen schließt sich dann direkt an das Kalifat von Mohammed an. Das ist so ähnlich aufgebaut wie die katholische Kirche oder die ursprüngliche römische Kirche mit ihren Patriarchen. Jeder kümmert sich um eine Ecke und das geht 25 Jahre gut und dann fängt der Mord und Totschlag an. Und hier auch nochmal eine Antwort auf eine Zuschauerfrage. Also einer dieser Kalifen hieß Uthman und dieser Uthman ist nicht zu verwechseln mit dem Uthman oder Osman, der das Osmanische Reich gegründet hat. Der Kalifen Uthman, der wird dann auch ermordet, denn jetzt fängt eine ganz spezielle Art von Krieg an, die im Islam auch einen ganz speziellen Namen hat und dieser Name ist Fitna. Und es gibt insgesamt drei oder vier Fitnas oder Fitnas. Auch hier ist die Zählweise unterschiedlich. Nichtsdestotrotz bezeichnet dieser Begriff den Bürgerkrieg innerhalb der islamischen Welt. Also, um das nochmal ganz klar auszusprechen, 25 Jahre nach dem Tod von Mohammed fängt der Deutungskampf im Islam an. Und ob der überhaupt vorbei ist, kann diskutiert werden. Das ist auch ganz klar ein Unterschied zur christlichen Welt. Also wir waren ja auch nicht unblutig, in gar keiner Weise. Aber es läuft hier in der christlichen Welt dann irgendwann darauf hinaus, dann mache ich halt meinen eigenen Club auf. Also auch die ursprünglichen Patriarchen der römischen Kirche haben sich dann aufgeteilt in Jerusalem, Griechenland, Ägypten und so weiter und Rom selbstverständlich. Und dann nach dem Dreißigjährigen Krieg hat man auch gesagt, dann mache ich halt meine evangelische Kirche auf und damit war dann Ruhe. In der islamischen Welt hast du von Anfang an immer auch die Strömung, die alleinige Deutungshoheit zu haben. Und das ist dann auch immer damit verbunden, dass der jeweilige Kalif oder die jeweilige Kalifendynastie dann immer auch ganz doll bestimmt irgendeine Blutsverwandtschaft zu Mohammed vorweisen kann. Nachdem die ursprünglichen vier rechtsgeleiteten Kalifen aus dem Weg geräumt sind, die das eigentlich irgendwie gütlich regeln wollten, setzt sich die Umayyaden-Dynastie fest, die sich auf irgendeinen Schwiegersohn von Mohammed beruft. Das Ding ist, Mohammed hatte nur eine Tochter, deswegen lasse ich den auch links liegen, weil der soll ja auch der angeblich große Stecher gewesen sein, aber er hatte bloß eine Tochter, also irgendwie passt da Legende und Realität auch nicht zusammen. Die Umayyaden regieren von 661 bis 750 und das nicht gerade zart. Also mit eiserner Faust. Und in diese Zeit fällt auch die Errichtung der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Und hier können wir sehr gerne auch die Kolonialismusdebatte führen, denn die Begründung für diese Al-Aqsa-Moschee ist, dass da der Mohammed irgendwie in einer Nacht in irgendeiner Stadt mal untergekommen sein soll. Und die Auslegung dieser Stelle im Koran ist ganz einfach auch diskutabel. Die Umayyaden, wie gesagt, regieren mit eiserner Faust und das gefällt nicht allen. Und die Herrschaft der Umayyaden ist auch nicht gefestigt. Wozu kommt das jetzt? Na, wieder zu einer Fitna. So, und zwar zu der Abbasiden-Revolution. Wo fängt diese Abbasiden-Revolution an? Im Bereich, und ich sage hier explizit Bereich, heutiges Pakistan und Afghanistan. Und hier der schöne Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Diese Abbasiden setzen sich dann als Herrscher von dem Kalifat, also das ist übrigens der islamische Staat, von dem immer geredet wird, das ist dann im Prinzip das Endziel. Die Abbasiden setzen sich dann als neue Dynastie von dem Kalifat fest. Die Abbasiden sind auch nicht ohne, aber sie lassen Andersgläubige, wie meinetwegen Christen, Buddhisten, Heiden oder eben Juden, die lassen die eher links liegen und binden die mal so ein bisschen ein. Sie konzentrieren sich eher auf innerreligiöse Kontrahenten und hier spielt eigentlich eher Jaffa eine entscheidendere Rolle, also Tel Aviv, weil da wird dann ein Kontrahent zum Essen eingeladen und dann kommt es, wie war das bei Game of Thrones, naja, zu einer roten Hochzeit. Und auch wenn das Abbasiden-Kalifat das goldene Zeitalter des Islams einläutet, sollte man die Art und Weise, wie sie mit interreligiösen Kontrahenten umspringen, nicht vergessen. Denn es dürfen jetzt mal alle raten, wo denn bitte die Nachfolger dieser Abbasiden heute sitzen. In Palästina. Die Abbasiden setzen sich dann, wie gesagt, 750 an die Spitze des Kalifats. Soweit, so gut. Erstmal alles läuft so, wie es laufen soll. 1258 kommen die Mongolen und sacken sich Bagdad ein. Daraufhin ziehen sich die Abbasiden wohin zurück? Achtung, das ist wichtig. Welches andere Land blockt da nochmal gerade aktuell ganz hart an Gaza? Die ziehen sich nach Ägypten zurück, nach Kairo. Das wird jetzt die Hauptstadt vom Kalifat. Und das bis 1517, dann kommen die Osmanen vorbei und sagen, guten Tag, wir wohnen jetzt hier. Damit kontrolliert das Osmanische Reich dann die Meerenge am Bosporus und das, was heute Suezkanal genannt wird, also die komplette Seidenstraße. Gleichzeitig, also sehr gerne, lasst uns die Kolonialismusdebatte führen, aber dann ganzheitlich. Gleichzeitig erinnert sich dann auch irgendein Sultan später, dass er ja mit Mohammed verwandt war, ne, oder irgendwie angeheiratet und deswegen auch der legitime Nachfolger vom Kalifat ist. Es ist gekommen, wie es kommen musste. Das wird jetzt auch eine Serie und dann im dritten Teil, nächsten Samstag, gehen wir auf die Neuzeit an und wie dieser ganze Nahostkonflikt dann angefangen hat.
If you look at the number of wars that took place in the Middle East actually looks like a generally calm.
Genau, und weil das alles so schön friedlich war da im Nahen Osten, habe ich jetzt hier zu der Zeit der Kreuzzüge auf einmal ein Fatimiden-Kalifat. Denn die Zeit der Kreuzzüge wollen wir bei der Reihe Was war denn so im Nahen Osten los auch nicht vergessen. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, Fatimiden-Kalifat, das ist doch ein komplett anderer Name als die anderen Kalifate, die der Typ da schon erwähnt hat. Also das ist nicht das Kalifat des Mohammed, das ist nicht das der vier rechtsgeleiteten Kalifen, auch nicht Abbasiden oder Umayyaden, beziehungsweise andersrum, erst Umayyaden, dann Abbasiden. Nee, das ist ein Gegenkalifat zu dem Kalifat der Abbasiden. Das Kalifat der Fatimiden bildet sich Pi mal Daumen 909 raus und besteht bis 1170. Danach übernimmt ein anderes Gegenkalifat und zwar ist das der Abbasiden. Das wäre dann das Kalifat von einem gewissen Saladin. Ich habe somit summa summarum vier kanonische Kalifate und drei nicht-kanonische Kalifate und die Zählweise und Bewertung dieser Kalifate ist je nach Meinung und je nach Stellung unterschiedlich. Jetzt hier meine. Also die vier kanonischen wären das Kalifat des Mohammed, dann die vier rechtsgeleiteten Kalifen, dann Umayyaden, dann Abbasiden. Die nicht kanonischen Kalifate wären die Fatimiden, die Abbasiden und dann das Osmanische Reich. Jetzt meckern vielleicht die Türken oder die alten Osmanen ein bisschen rum. Naja, nee, aber die Osmanen übernehmen dann erstmal Ägypten 1517 und dann fällt ihnen erst später ein, ach Mensch, ich bin ja mit dem Kalif verwandt. Und die ganze muslimische oder islamische Welt ist schon bei der ersten Jahrtausendwende so friedlich und einträchtig, dass ich im Jahre 1000 wirklich ganze drei Kalifate habe. Also der Rest des Umayyaden-Kalifats richtet sich auf die Iberische Halbinsel, also Spanien, also Andalusien. Das interessiert vielleicht auch nochmal die Alteingesessenen, die sich auch für Spanien interessieren. Dann habe ich ganz klar das Abbasiden-Kalifat in Bagdad und dann habe ich, wie gesagt, das Fatimiden-Kalifat, was sein Zentrum in Ägypten in Kairo hat. Und dem Fatimiden-Kalifat geht es dann wirtschaftlich auch ganz doll gut. Ja, warum geht es denn dem Fatimiden-Kalifat so ganz doll wirtschaftlich gut? Naja, guck doch mal, wie schön das Fatimiden-Kalifat hier im Bild am Roten Meer liegt, ne? Und auch auf dem Suezkanal. Und wo wir gerade beim Suezkanal sind, habe ich jetzt noch eine andere Karte für euch. Hier habe ich den Bubastiskanal, der den Golf von Suez über Umwege mit dem Mittelmeer verbindet. Dieser Bubastiskanal ist aus dem Jahre 1800 Pi mal Daumen vor Christus. Das ist ein Thema, auf das wir wiederholt zurückkommen werden in dieser ganzen Reihe. Also wer diese Verbindung zwischen dem Suezkanal oder Suezgolf, also dem Roten Meer und dem Mittelmeer hat, hat ganz klar eine wirtschaftliche Vormachtstellung. Und da wir gerade beim Thema wirtschaftliche Vormachtstellung sind, sind wir dann jetzt offiziell beim Thema Kreuzzüge, die wir hier kurz abreißen, so wie gesagt, da unten das Fatimiden-Kalifat, das Umayyaden-Kalifat hat es nicht bis hierher geschafft. Das zerfällt dann auch die letzten Reste in Spanien 1170, weil da gibt es wieder eine Fitna, ne? Also einen internen Krieg, einen Bürgerkrieg. Wie der Mann eingangs gesagt hat, ist diese ganze islamische Welt ja so unglaublich friedlich im Vergleich zu uns. So, wer jetzt möchte, kann sich gerne diese Karte angucken. Also es werden zu der Zeit der Kreuzzüge ganz viele Kreuzfahrerstaaten gegründet. So, und was habe ich hier für Bezeichnungen? Ich habe hier ganz viele Bezeichnungen, aber ich habe keinen Palästina. Die Region wird ganz altmodisch Syrien genannt. Israel zu der Zeit jetzt offiziell hat auch so ein bisschen deutsche Probleme, ne? Also Israel bzw. Königreich Judäa bzw. Königreich Jerusalem bzw. irgendwie anders, also genauso wie Deutschland oder Alemannia oder Germany oder Niemiecki oder Tyskland. So, zurück zum eigentlichen Thema, weil aller guten Dinge nun mal drei sind, taucht jetzt eine neue muslimische Macht auf und das wären die Seldschuken, ein Turkvolk, die sich sagen, Mensch, Konstantinopel hat mir schon immer gefallen, das nehme ich mir jetzt. Die Kreuzzüge fangen eigentlich als Verteidigungskriege gegen die Seldschuken an und dafür brauchst du halt gewisse Vorposten, ne? Taktisch, militärisch und deswegen werden da halt auch gewisse Kreuzfahrerstaaten gegründet, unter anderem auch das Königreich Jerusalem. Konstantinopel ruft dann den Papst um Hilfe an und der Papst ruft dann zum Heiligen Krieg auf. Und hier haben wir auch eine interne Übersetzungsproblematik in der christlichen Welt, denn Konstantinopel, also Rom, Ostrom kann mit dem Begriff Heiliger Krieg nichts anfangen. Die sagen, das ist hier ein ganz klarer Verteidigungskrieg. Und keine Angst, jetzt kommt auch die Selbstkritik, denn den Juden, also den Hebräern, also den Israelis, also den Kanaiten, denen geht es im Kalifat gerade weniger schlecht als in der europäischen Welt. Und den Juden, also den Israelis, den Hebräern, also den Leuten da aus dem Königreich Jerusalem, ihr wisst schon, denen geht es ab jetzt in der europäischen Welt noch schlechter, denn der erste Kreuzzug ist gleichzeitig die Urkatastrophe des Antisemitismus in der mittelalterlichen oder neuzeitlichen Welt. Denn durch die Begrifflichkeit Heiliger Krieg und allem, was damit verbunden ist, kommt es im Rheinland, also Köln, Main, die Ecke, zu den allerersten handfesten, ausufernden Pogromen gegen Juden. Da hört es aber nicht auf, denn beim vierten Kreuzzug plündern die Kreuzfahrer dann Konstantinopel. Also nochmal im Kontext, die Kreuzfahrer, die eigentlich Konstantinopel verteidigen sollten gegen die Seldschuken, die plündern da auf einmal Konstantinopel. Nanu, was ist denn da passiert? Also erstmal zur Zusammensetzung der ganzen Kreuzfahrerschar, das ist alles Lumpenpacke. Das sind alles Leute, die sich vielleicht irgendwie was verdienen wollen oder die sich von ihren Sünden reinwaschen wollen. Also schließen sie sich diesem Kreuzfahrerheer an. Wer schaltet sich ab dem vierten Kreuzzug verstärkt ein? Die Privatwirtschaft, die Republik Venedig. Wir haben hier auch einen kleinen Klassiker der Weltgeschichte, also genauso wie die Franken sagen, ich mache jetzt meine eigene Party, nachdem Westrum zerfallen ist, oder genauso wie die Osmanen sagen, ich mache jetzt meine eigene Party auf, sagt sich jetzt Venedig, was eigentlich ein Vasallenstaat vom byzantinischen, also oströmischen Reich war, die sagen sich jetzt, ich mache meine eigene Party auf und bestechen die Kreuzfahrer. Kleine Spaßfrage zwischendurch, wie nennen eigentlich die Muslime, also die Seldschuken, die Fatimiden und wer auch immer, wie nennen die eigentlich die Kreuzfahrer? Franken. Spätestens ab dem vierten Kreuzzug kannst du dann auch sagen, naja, die christliche Welt ist dann jetzt zum ersten Mal richtig gespalten. Einmal in die orthodoxe Welt, also Ostrom, und dann in die katholische Welt, Westrom. Und ab dem vierten Kreuzzug kannst du auch sagen, verlagert sich der Schwerpunkt in dieser ach so heiligen Kriege immer mehr nach Ägypten. Also da, wo eine der wichtigsten Handelsstraßen auf der Welt in der Weltgeschichte liegt. Und das ach so heilige Land da irgendwie in Syrien, also da bei Jerusalem, wird immer mehr zur Nebensache. Das war dann eigentlich nur ein Vorwand.